Ich denke, so einigen von euch ist das genauso passiert wie mir. Denke ich. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht könnt ihr gleich erkennen. Mir passierte das mehrmals, dass wenn ich einkaufen gehe und ich weiß schon ganz genau, was ich kaufen möchte. Ja, wir haben uns mit Frau angeschaut, was zu Hause uns fällt. So, und dann gehe ich einkaufen, dass am Einkaufsband irgendwie liegen die Sachen, die ich nicht im Sinne hatte. Irgendwie kommen die Sachen in den Einkaufswagen, die eigentlich nicht auf der Liste sind. Kommt das so ein bisschen bekannt vor? Du gehst so Wurst, Käse kaufen und irgendwie landen da entweder irgendwelche Sachen gerade aus dem Angebot oder plötzlich so ein Knabberzeug oder ein bisschen Eis oder eventuell noch Bonbons. Völlig egal was, aber irgendwie landen die Sachen, die gar nicht da rein gehören. Zumindest wir meinten so zu Hause, dass wir das nicht brauchen. Es hängt sehr oft damit zusammen, dass wir von unserem Ziel ein bisschen abweichen. Dass auf unserem Wege vom Eingang der Einkaufszentrum bis zur Kasse gewissen Sachen in die Wege kommen, die uns da ablenken und immer uns zur Seite ziehen. Und deshalb möchte ich heute über Zielstrebigkeit sprechen. Zielstrebig leben. Was ist zielstrebig und warum ist das für uns als Gläubigen äußerst wichtig? Sehr interessant. Ich mag deutsche Sprache darin, dass in einem Wort kann man wahrscheinlich 20 Wörter finden. Heiko hat mir einmal das Video gezeigt über Barbara, 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 Barbara. Kennt ihr das Video? Ich kann das nicht aussprechen. Ich weiß nicht, wer das mal. Wer kennt das Video nicht? Einmal die Hand hoch. Kennt ihr nicht? Okay. Also womit fängt das an? Ich habe es vergessen. Genau. Es fängt mit einer Frau, die heißt wahrscheinlich Barbara. Und dann hat sie angefangen, Bar öffnen, indem sie Bier für Barbaren verkauft. Und dann hat man angefangen zu bezeichnen, Barbaras, Barbara, Barbara, Bier. Ich kann das nicht aussprechen. Aber das war am Ende dann ein Wort, weil deutsche Sprache es nun mal ermöglicht. Ja, innen sechs kann Schraubendreher und viele andere. Zielstrebig besteht aus drei Wörtern. Ziel. Strebe ich. Und das ist sehr wichtig für uns Gläubige, ein Ziel zu haben. Denn das ist ausschlaggebend für alles andere, was danach kommt. Sehr oft in unseren Brüdergesprächen, wenn wir uns mal treffen und egal welche Gespräche wir führen, vom Inhalt und einige Brüder werden bestimmt erinnern, dass wenn irgend so ein Gedanke bei uns dann aufkam, vielleicht das oder jenes, was ist damit? Oft stellte ich die Frage, was wollen wir damit erreichen? Was ist das Ziel? Denn das Ziel zeigt uns die Vorgehensweise, die Art und Weise der Vorgehensweise. Beispielsweise, unser Betrieb kauft eine CNC-Maschine. Eine fünfachsige Maschine und eine der größten, die überhaupt für den Handwerk-Tischlerbereich gibt. Warum? Wir wollen genauer arbeiten. Wir wollen komplexe Sachen machen. Okay, das Ziel ist klar definiert. Qualität und Komplexität. Die Frage ist, erreiche ich das nur mit CNC-Maschine? Nein, das stimmt nicht. Wenn gute Handwerker da sind, auch Sie können das erreichen. Aber es wird dann nicht so schnell wie die CNC-Maschinen. Von Genauigkeit, ich würde schon behaupten, ein guter Handwerker kann schon genauso genau arbeiten wie eine CNC-Maschine. Nur dann ist es mit der Zeit. Und wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, denn heute gibt es kaum noch Handwerker. Also ist es wichtig, ein Ziel festzulegen, damit man dann schaut, wie erreiche ich dieses Ziel. Denn es gibt ja viele Möglichkeiten. Nicht jede Möglichkeit ist gut. Ich wollte das ganze Thema anhand des Philipperbriefes anschauen und Beispiel als Paulus zu nehmen, wie er sich Ziel festgelegt hat und wie er zu diesem Ziel gegangen ist. Und anhand dieses Beispiels, dass wir sich selbst überprüfen und einmal anschauen, wie sieht es bei mir aus? In unserem Lauf ist es wichtig, finde ich, es gibt noch viele andere Bereiche und viel kleinere oder alle Bereiche sind wichtig, aber es gibt so ziemlich fundamentale Bereiche. Und ich habe sie auf 5 Bereiche festgelegt. Aha. Fünf Bereiche, die das erste ist Ziel. Wenn Ziel festgelegt ist, dann weiß ich, wo ich hin möchte. Beim Vorgehensweise, bei diesem Marsch, muss man irgendwelche Entscheidungen treffen. Und das wäre der zweite Punkt, die Entscheidungen. Das dritte ist Selbsterkenntnis. Nicht alles, was ich will, kann ich auch. Deshalb ist es wichtig zu wissen, wer bin ich, was kann ich, was will ich. Vierte ist ein Umsatz. Wir haben Grundsätze auf unserer Homepage-Seite und wir haben auch einen Punkt der Nachfolge, in dem wir gesagt haben, den Weg kennen heißt nicht den Weg gehen. Ich kann über vieles Wissen besitzen, dennoch es nicht tun. In Sprüche 29,19 heißt es, durch bloße Worte wirst du Knecht nicht erziehen oder nicht zügeln. Denn er wird zwar vernehmen und deine Worte verstehen, sich aber nicht da unterordnen. Ich kann zwar anhören und ich kann mir alles anerkennen und sagen, ja, okay, das stimmt, aber ich möchte das anders. Deshalb umsetzen ist wichtig. Und der letzte sind die Freunde. Freunde sind äußerst wichtig. Und zwar bestimmte Freunde, nicht alle. Paulus, Philipperbrief, Kapitel 3, Vers 11. Paulus schreibt, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Paulus hat sich ein festes Ziel gesetzt. Warum? Natürlich gibt es ein gewisses Kontext und da wollen wir gleich auch hinkommen. Mit anderen Worten, was Paulus hier sagt, Paulus möchte stark abschließen. Ich lese momentan so ein Buch zwischendurch, wenn es gelingt. Der heißt auch so, zielstrebig. Und interessant, dort erzählt man über gewisse Menschen, die ich überhaupt nicht kenne. Vom Namen her, von denen habe ich noch nie was gehört. Aber diese Menschen waren sehr einflussreich auf damalige Welt, die ungefähr zum Zeit des Billy Grahams da waren. Sehr interessant, dass im Hintergrund diesen Menschen, Billy Graham, war überhaupt ein unbekannter Mensch. Man beschreibt so diese Menschen so hoch, dass selbst Jesus ins Schatten geriet. Die waren mächtig im Wort, die waren so richtig stark. Am Ende, er sagt, ein Mann, der die Forschung geführt hat und Christen beobachtet hat, gerade solche Menschen, er sagt, nach meiner Rechnung und Forschung über die Jahre, nur einer von den 10 bleibt Gott treu. Einer von den 10 Christen schafft es über die Linie. Und dann kam ein junger Mann zu diesem Professor, der diese Forschung hatte und in diese Gemeinschaft miteinander sagte dieser Professor und er sagt, ja, nach meiner Rechnung nur einer von 10. Er sagt, das kann doch gar nicht wahr sein. Und als er nach Hause kam, hat er in seiner Bibel seine Freunde aufgeschrieben, die er, mit denen er gerade zusammen unterwegs war. In der Nachfolge, das waren 20. Und er sagt, später, jetzt bin ich 50 Jahre alt und von diesen 20 nur noch 3 bei dem Herrn. Es ist völlig egal, wie du deinen Lauf anfängst. Es ist ausschlaggebend, wie du es abschließt, wie du es beendest. Du kannst es sehr stark inbrünstig und lechzend nach Christus, nach der Nachfolge, nach seinem Wort anfangen und du kannst zum Ende deines Lebens draußen bleiben und die Worte hören: Ich habe dich nie gekannt. Paulus sagt: Mein Ziel, davor, Vers 11 beginnt ja gerade mit dem Wort, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Alles davor, Paulus sagt, all das ist hier, was passiert, damit ich stark abschließe, damit am Ende ich wirklich es schaffe, damit am Ende ich wirklich hören kann, treuer Knecht, komm in das Reich des Herrn. Paulus sagt, ich möchte am Ende wirklich diesen Siegeskranz anziehen. Das ist mein Ziel. Das Ende, wirklich ein großes Ende, dass ich es schaffe. Und das ist sehr interessant. Es ist nicht nur sein eigenes Ziel, das wünschen ihn allen anderen. Dieses Wort treffen wir zum ersten Mal auch Kapitel 1, Vers 6. Er sagt, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Christus. Weiter sagt er, Paulus spricht im ersten Kapitel da so ein bisschen über Philippa und sein Gebet, dass er betet für sie und bittet. Und dazwischen sagt er, warum? Er sagt, weil ihr eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag bis jetzt. Deswegen sagt er, bete ich jedes Mal für euch dem Herrn und bitte. Er sagt, und um das bete ich, dass euer Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen. Wozu? Damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, so dass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus. Er sagt, ich wünsche, dass wirklich am Tag des Christus ihr es schafft. Weiter sagt er im Vers 16, Kapitel 2, Vers 16. Er sagt, indem ihr das Wort des Lebens darbittet, mir zum Ruhm am Tag des Christus, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Paulus ist wichtig, dass Abschluss seines Lebens wirklich ausreichend ist, wirklich gelungen hat und nicht einfach irgendwie mitgelaufen ist. Okay, Paulus, ich denke, viele von uns würden mit seinem Ziel sich identifizieren, oder? Wer möchte stark abschließen? Einmal die Hand hoch. Alle. Okay, das ist schon mal gut, ein guter Ansatz. Naja, für dieses Ziel, um stark abzuschließen, müssen wir gewisse Entscheidungen treffen. Kapitel 3, Verse 7 bis 8. Paulus sagt, aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Die Frage ist, was bist du bereit zu bezahlen? Ich habe viele Christen gesehen aus vielen Ländern. Ich habe viele Christen gesehen aus Deutschland, aus Russland, aus Ukraine, aus Frankreich, aus USA, aus Kasachstan. Kann sein, dass ihr noch mehr gesehen habt. Mir geht es jetzt nicht darum, dass wir uns jetzt ermessen, wer mehr Christen kennt. Ich habe es gesehen, reiche Christen, und ich habe es gesehen, arme Christen. Und völlig egal, wo es, ich habe es gesehen, die Christen, die wirklich bereit waren, alles zu geben. Und ich habe es gesehen von beiden Schichten Christen, die bereit waren, alles zu nehmen. Nicht jeder war bereit, wirklich diese Entschlossenheit, alles zu geben. Ich habe es gelesen von einem EPA-Missionaren, die in einem Missionsfeld ausrückten Und am Ende hieß es, als sie dort angekommen sind und sich ausgestattet haben, ihnen mangelte an nichts. Selbst die Mikrowelle hatten sie mit dabei. Sie wollten auf ein Kampffeld gehen, aber nicht ohne Wohlstand und Luxus. Nach weniger Zeit mussten sie da wieder zurückziehen in das Land, weil es einfach nichts war. Weil das war auch keine Bereitschaft. Die Bereitschaft, etwas zu geben, zu opfern, ist nicht nur auf dem Missionsfeld. Dein Leben heute, hier und jetzt ist genau so. Wenn wir Paulus hier anschauen, was Paulus davor beschreibt, was hat er alles eingebüßt, dann können wir es zusammenfassen. Paulus' Zukunft war ein gewaltiger, angesehener Mann mit einer starken Karriere und viel zu sagen. Paulus, der ein Pharisäer war, wie er hier beschreibt, und ich bin überzeugt, Paulus übertreibt nicht. Obwohl auch ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte, wenn ein anderer meint, er könne auf Fleisch vertrauen, ich vielmehr. Beschnitten am achten Tag, aus dem Geschlecht Israel vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Alles, was Gesetz forderte, Paulus war ein Eiferer. In Galater schreibt er, er sagt, in meinem Alter war ich der Eiferer, der Mann. Und wenn wir anschauen, wenn er das alles behalten würde, die Zukunft, die Perspektive ist unglaublich. Die Pharisäer hatten sehr viel zu sagen, eine Menge. Sie hatten eigentlich das Sagen. Sie waren die Lehrer des Volkes. Und Paulus sagt hier im Vers 8, das letzte Wort, was hier mit Dreck übersetzt, man hat da so ein bisschen gemildert. Das Wort ist eigentlich Kot. Alles, was hier aufgelistet ist, wonach sich alle auch heute noch Juden festhalten und beißen und die Pharisäer damals, Paulus sagt, das habe ich alles für Dreck gehalten. Wie sieht es in deinem Leben aus? Gibt es vielleicht eine Karriereperspektive? Gibt es vielleicht eine Wohlstandsaussicht? Ich habe viele Christen gesehen, die in Armut angefangen haben, die wirklich alles gegeben haben. Das, was sie nicht hatten, haben sie gegeben. Ist unglaublich, sie waren opferbereit, sie brannten für Christus. Und dann gab es ein Feuer, ein schöner Job, der Geld brachte. Plötzlich kommt da Luxus hinein. Plötzlich, sie fangen nicht auf solche Menschen achten, die sich aufopfern für Christus und bereit sind zu sterben. Plötzlich, sie vergleichen mit anderen Christen, die sehr gute Ausstattung haben. Ich habe viele Christen gesehen, die plötzlich sich verfallen in diesen Genuss. Sie investieren sich in die Arbeit, in die Überstunden, damit sie endlich das Fernsehen anschaffen, was sie im Angebot gesehen, was die anderen Christen da haben. Ich war bei den Christen zu Hause, sie hatten einen Massagensessel, der vom Preis war 4.500 Euro. Und davon hatten sie 3. Ihr Lieben, die Entscheidung zu treffen, was bin ich wirklich bereit, ist äußerst wichtig. Denn wenn du nicht bereit bist, wirklich alles zu geben, wie Paulus es getan hat, Vers 8, ich habe alles eingebüßt, nichts hat er für sich gelassen, nichts. Nicht nur Karriere, wie wäre dann sein Leben da? Üppig, gewaltig. Er müsste dann später nur noch mit dem Finger so dirigieren, dann würde alles so laufen. Schöne Aussicht. Wie war sein Leben danach? Wer würde so leben wollen wie Paulus? Einmal die Hand hoch. Ich finde schön, dass wir ehrlich sind. Was ist aber daran zu erkennen? Das ist sehr wichtig. Wir werden das noch sehen und einiges entdecken bei Paulus. Der dritte Punkt ist Selbsterkenntnis. Warum Selbsterkenntnis, nachdem wir über gewisse Entscheidungen, wenn wir diese Entscheidung getroffen haben? Ihr Lieben, nochmal kurz für die Entscheidung, das ist wichtig. Ihr Lieben, ich habe sehr viele gesehen, wirklich, die eigentlich wollten Jesus folgen, so wie Heiko heute vorgelesen hat. Es gibt welche, die ihm folgen wollen. Doch wenn es darauf ankommt, sie sind nicht bereit, das aufzugeben, was sie haben. Ich habe es gesehen, wie Menschen für Christus ihre völlig ausgestattete Häuser verkauft haben und sind leer gegangen, weil Christus vorne war. Ich kenne diese Menschen persönlich. Sie waren bereit, alles loszuwerden. Bist du wirklich bereit? Ich sage nicht, dass du jetzt aufstehen musst und dein Haus verkaufen. Bist du aber bereit? Denn wir werden später sehen, warum das so wichtig ist und woran man deine Bereitschaft erkennt. Selbsterkenntnis ist äußerst wichtig. Kapitel 2, Vers 5, Paulus sagt, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus war. Wie denn? Und warum? Was ist denn mit unserer Gesinnung? Ist das nicht so, dass es irgendwie, ich sag's mal so, mehr oder weniger automatisch? Ist interessant, aber wir kommen aus unterschiedlichen Kulturen. Wir kommen aus unterschiedlichen Generationen. Unsere Emily war einige Nächte mit Fieber und hat sehr schlecht geschlafen. Und am Freitag, die Nacht, hat sie ordentlich uns wachgehalten. So dass ich morgens, ich war einfach fertig, ich sag's ganz ehrlich. Dann habe ich meinem Chef geschrieben, habe gesagt, du, ich komme um 8. Hat er gesagt, okay, dann bin ich gekommen. Das war der Junior-Chef. Und der Senior-Chef kam dann später und sagt, wo warst du heute Morgen? Sagst du, meine Tochter hat es durchgefiebert, ich brauche eine Stunde. Du, sagt er, du hast 5 Kinder. Soll ich etwa damit rechnen, dass jeden Tag irgendein Kind krank und du einfach jedes Mal spät kommst? Sagte, ich hatte 8 Geschwister, wir waren 9, sagte, und bei uns zu Hause gab es sowas nicht. Ich könnte weiter anfangen, du, meine Oma hatte 18 Kinder und mein Vater war schon mit 7 selbstständig. Man kann sich sehr gut vergleichen. Wir kommen aus unterschiedlichen Generationen und Denkweise ist auch sehr unterschiedlich. Aber sehr interessant, wie viel Paulus hier widmet, davor, bevor er zu diesem Gesinnung kommt, die Verse mit dem Wort 1. Schaut mal, Kapitel 1, Vers 27. Nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr fest steht in, und dann auf geht's, einem Geist, einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums und euch in keiner Weise einschüchtern lasst. Weiter Kapitel 2, Vers 2. So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Eins sein ist fundamental wichtig für die Gemeinde. Denn wo keine Einheit ist, was ist denn da? Spalt. Genau deshalb machen wir in unserer Gemeinde so viel Lehre, damit wir eines Sinnes sind. Das ist wichtig, auf das eine bedacht sein, das eine denken, denn das ist keine Empfehlung, sondern ein Gebot. Das ist eine Haltung der Gemeinde, die Gemeinde gesund erhält. Wenn wir Verschiedenes denken, laufen wir in verschiedene Richtungen. Wir gehen anders miteinander um, wir gehen anders an verschiedenen Sachen heran. Paulus sagt, das Denken muss geändert werden. Und dabei ist es sehr wichtig zu erkennen, wer bin ich? Wir haben gesehen, dass Paulus hatte eine sehr starke Perspektive. Und das ist ein Anstoß. Ihr Lieben, das ist eine große Versuchung. Arthur kann auch berichten, gar nicht so lange her, es gab so einen Blick für seine Karriere. Und ich denke, er könnte locker, wenn er sich so ein bisschen anstrengt, das auch erreichen. Oder? Bestimmt. Dann würde Berg hochgehen, auch ganz anderes Geld, ganz andere Macht. Dann würde er natürlich nicht mehr so viel Zeit für die Gemeinde haben. Aber gute Chancen für die Zukunft und schönen Urlaub an der Karibik. Das ist wichtig, sich selbst zu erkennen, wo ist mein Problem? Wo sind meine Probleme? Wo sind meine Versuchungen? Ich weiß ganz genau, dass ich darf nicht Videos gucken. Völlig egal welche. Beispielsweise bei YouTube, solche Art und Weise wie TikTok, Kurzvideos, lustige Videos, sachliche Videos, egal was. Es fesselt mich. Viele interessante Videos. Ich könnte mich jetzt hinsetzen und über Holz, Werkzeuge, Maschinen, sonst noch was. Einfach würde mich saugen. Deshalb gibt es bei meinem Handy eine Sperre, eine Begrenzung für etliche Medien. Maximal halbe Stunde am Tag. Dann erlaubt mir das Handy nicht mehr zu schauen. Sich kennen, das ist wichtig. Wenn ich das nicht weiß, ihr Lieben, habe ich ein Problem. Ich werde immer wieder abweichen zu Chips oder Bonbons im Einkaufsladen. Wenn ich aber weiß, dass ich da Versuchung habe, dann werde ich entweder meine Frau schicken, wenn dort in der Nähe diesen Abteilungen etwas, oder ich werde ganz anderen Weg wählen. Ein Mann, der gewisse Versuchung hatte oder im Prozess war, der Entzug von Pornografiekonsum, er wusste ganz genau, welche Plakate auf welchen Straßen sind und er wählte bewusst einen anderen Weg. Auch wenn das ein Umweg war, er ging diesen Weg. Er wollte nicht in diese Versuchung eingehen. Selbsterkenntnis ist sehr wichtig, zu wissen, wo meine Schwächen sind, damit ich dagegen was unternehmen kann und aus diesen Versuchungen auch kommen. Das Weitere ist Umsetzen. Kapitel 1, Vers 20 heißt es, entsprechend meiner festen Erwartung und Hoffnung, dass ich ihn nicht zu Schanden werde, sondern dass in aller Freimütigkeit, wie aller Zeit, so auch jetzt, Christus hochgepriesen wird an meinem Leib, es sei durch Leben oder durch Tod. Vers 21, ich glaube, kennt fast jeder Christ und wird auch gerne zitiert von Christen, die wirklich, ich sag's mal so, mehr oder weniger erfüllt sind. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Hammerspruch, oder? Bekannt, oder? Wer könnte mit Paulus einstimmig genau das Gleiche sagen? Einmal die Hand hoch. Wisst ihr, reden sind wir alle mütig. Das können wir alle gut. Einer mehr, der andere weniger. Aber was Sprechen angeht, Verse zitieren, wir sind da mächtig. Paulus sagt, Christus für mich ist das Leben. Und das ist wichtig jetzt zu verstehen, was meint hier Paulus. Nachsprechen könnte ich auch sagen, ja klar, Christus interessiert mich, ich bin voll angetan von ihm. Ja, ja. Nur, was sagt Paulus? In welchem Kontext? Was haben wir gerade gelesen? Er sagt, wie alle Zeit, so auch jetzt, wie immer, Christus hochgepriesen wird an meinem Leib, es sei durch Leben oder durch Tod. Ihr Lieben, das Wort preisen, was bedeutet das? Ich dachte immer, das ist etwas wie loben, es ist etwas wie, ja, davon besingen, sonst noch was. Ja? Wisst ihr, lass uns Gott preisen, Lieder singen. Und ein Mann erzählte sehr interessante Geschichte. Er sagte auch, ich habe das nie verstanden, weil immer sagt er, als ich noch Kind war in der Gemeinde, wurde ein Gebet abgeschlossen. Wie war der Abschluss des Gebetes, wenn die Gemeinde gebetet hat? Gepriesen seist du und gelobt unser Gott und Herr. Irgend sowas. Ne? Und dann fragt er, Papa, was bedeutet gepriesen? Und er sagt, naja, loben. Er sagt, okay, wenn gepriesen loben heißt, warum sagt er nicht gelobt und gelobt seist du, der Herr, sondern gepriesen und gelobt seist du? Und dann sagt er, eines Tages geht er in einen Laden und dann steht er vor der Theke, ich glaube, beim Bäckerei war er, und dann sagt er, der Chef plötzlich ruft zur Verkäuferin, sagt einen Namen, ich habe es vergessen, wie, völlig egal wie, sagt sowieso, kannst du bitte die Marmelade preisen? Und er sagt, und ich stand da und ich dachte, gleich fängt sie an, Marmelade, Marmelade. Und dann ändert sie den Preis. Und er sagt, ich habe verstanden, dass preisen bedeutet, den tatsächlichen Preis zu nennen. Am Paulus, an seinem Leben, an seinem Leib, konnte man erkennen, was ist wirklich Jesus wert ist für ihn. An deinem Leben kann man sehen, was Jesus für dich wirklich ist. Ob er in deinem Leben wirklich gepriesen ist. Wenn ich in dein Leben komme und von Tag zu Tag dich unsichtbar begleite und in deinen Kopf hineinschaue, welche Ziele du hast, wo du deine Zeit investierst, wie du deine Güte verwaltest, was du dir anschaust, wo deine Leidenschaften sind und Lusten, wofür du dich investierst. Und das alles summiere, welches Wert bekommt dann Jesus in deinem Leben? Wenn wir so Grafik erstellen, das ist nur meine Vermutung, einfach anhand dessen, das, was ich sehe. Wenn wir Grafik erstellen des Wertes Jesu, dann würde wahrscheinlich in der Woche irgendwo da unten sich bewegen, so die Grafik. Vielleicht gibt es die Tage, wo mal so ein bisschen hochkommt. Und dann am Wochenende, so am Sonntag, plötzlich irgendwo so die Spitze. Ne? Am Sonntag, wir reden ja nur noch von Jesus und singen Lieder und wir sind da total so. Ne? Und dann kommt Montag. Meistens sieht so die Grafik aus bei den Christen. Im Ernst. Sehr traurig. Und sehr bitter. Paulus sagt, am Leben, an meinem Leben, kann man sehen, was Christus für mich wirklich ist. Ja, Paulus, wie machst du das denn? Wie machst du das denn? Denn Kapitel 3, Vers 13, er sagt, Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Er sagt, ich vergesse, was dahinter ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Und Vers 14 heißt, und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Was ist der Kampfpreis? Was ist die Berufung Gottes? Ewiges Leben. Und er sagt, dafür, um dieses Preis, dies zu erlangen, dieses Ziel, die Auferstehung mitzuerleben, dabei zu sein, er sagt, ich vergesse, was hinten liegt. Ich vergesse das, was hinter mir ist. Auch das kann fesseln. Sei es Niederlage, sei es Stern, sei es sonst noch was. Ausblick halten und sehr interessant finde ich das Wort immer jagen. Kennt ihr Jäger? Habt ihr selber irgendwann mal so gejagt? Kennt ihr Jäger? Persönlich. Habt ihr schon mal unterhalten, wie viel sie Zeit manchmal verbringen müssen, um ins Ziel zu treffen? Es können manchmal Stunden sein, gewaltige Stunden. Ein Fotograf, der ein Tier fotografieren wollte in einem Wald, verbrachte über 12 Stunden in einer Position, weil das Tier so schüchtern ist, verbrachte über 12 Stunden in einer Position, in einer Stellung, ohne aufs Klo zu gehen, komplett verdeckt, um dieses Tier zu fotografieren. Ihr Lieben, wir sind nicht in einem Park mit Jesus einen Spaziergang zu machen. Wir sind auf einem wahnsinnigsten, es gibt keinen schwereren Kampffeld, um diesen Siegeskranz zu erreichen. Es gibt nichts härter und nichts heftiger, stärker als dieses Kampffeld. Irgendwo nachzulassen, nachgeben und aus dem Weg abweichen, zur Seite. Paulus sagt aber, Vers 12, ich jage aber danach, dass ich auch das ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es schon ergriffen habe. Er ist nicht umgestaltet, er ist nicht zu Jesus gelangt, wo er quasi ohne diesen sündigen Leib auf anderer Seite und erzählt ihnen schön Märchen. Nein, das erreicht habe ich nicht. Aber ich jage danach, das nach vorne. Wie machst du das, Paulus? 1. Korinther Kapitel 9. Es ist einfach für uns alle eine Aufgabe auswendig zu lernen. Das hatten wir schon mal. Tobias hat darüber gepredigt. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt, lauft so, dass ihr ihn erlangt. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, du wirst nicht diesen Preis erlangen mit den Händen in der Tasche, in einem locker Schritt. Vergiss es. Und dein Glaube allein wird dir nichts bringen. Wenn du dich nicht anstrengst, nicht in Heiligung lebst, nicht in Selbstopferbereitschaft, nicht in diese Bereitschaft, entschieden zu sein, für Jesus wirklich alles einzubüßen, wirklich alles. Bereit sein, in Armut zu leben, auf diese Grenze, dass du gerade noch was zu essen hast. Kommst du nicht an. Kannst vergessen. Paulus sagt, lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Jene, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Er macht diese Analogie, einmal die Sportler und einmal die Nachfolger Jesu. Er sagt, die, die sich enthalten ja, die kämpfen ja da um nichts. Wir enthalten uns um etwas anderes, um alles. So laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse. Paulus läuft nicht einfach mal so, alle laufen, ich laufe, alle bleiben stehen, ich stehe. Und alle leben üppig, ich auch. Und alle verkaufen alles und gehen irgendwohin, ich auch. Nein, Paulus weiß ganz genau, was er macht. Er weiß ganz genau, wo er hingeht. Er weiß ganz genau, was er tut. So laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse. Paulus kennt sich selbst. Er weiß, wie der Mensch ist. Ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwirklicht werde. Paulus, warum musst du dein Leib bezwingen? Ganz einfach, weil genau das ist, was in dir ist, was dich zu Sünde verleitet und zu anderem Lust hat. Wenn ihr mehr davon erfahren wollt, kommt doch zur Bibelstunde. Da gehen wir ausführlich über die Sünde, wo das herkommt, wie es wirkt und wie man dagegen vorgeht. Weil Paulus das weiß, weiß er ganz genau, wie er da vorgeht. Und so wie er das hier beschreibt, ist nicht mal eben, sondern es ist ein Kampf. Und die Christen, die sagen, ja, wenn ich mich täglich anstrengen muss, das Leben lang, ja, wenn du in den Himmel willst, ja, du musst dich täglich anstrengen, du musst kämpfen, weil das ist ein Kampf. Und du musst dich enthalten. Und ja, wenn deine Begierde will, schönes Leben und schönes Luxus und sonst was, ja, du musst dich enthalten. Und wenn der Fernseher dich zu Sünde verleitet, du musst es wegwerfen. Und wenn das Smartphone ist, dann musst du es loswerden. Du musst enthaltsam sein von allem, was dich hindert, in den Himmel zu kommen. Und wenn du meinst, aus der Gnade, dass Gott sagt, naja, du wolltest mindestens, komm rein, das ist eine Lüge. Steht nirgends in der Bibel, dass du irgendwie noch reinkommst, weil du dann schon irgendwie da was zu Jesus empfunden hast. Vergiss es. Jesus kämpfte und Bluttropfen musste erlassen. Paulus kämpfte und musste sowas von erleben. Damit du später sagst, naja, aus der Gnade werden wir errettet. Im Ernst? Das Leben von Paulus würde ganz anders aussehen. Die richtigen Freunde. Die richtigen Freunde zu haben, ist äußerst wichtig. Paulus sagt im Philipperbrief, Kapitel 3, Vers 17, werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Wir wissen, Paulus sagte im 2. Timotheusbrief, viele werden in letzter Zeit sich Lehrer aussuchen, die nach ihrem Lusten lehren, sodass es ihnen Ohren kitzeln. Menschen wollen es nicht, dass jemand zu dir kommt und sagt, so wie du lebst, das, was du tust, ist Sünde. Es tut weh. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch für mich kostet es Überwindungskraft, nicht nur anzunehmen, sondern auch zu sagen. Es ist nicht immer leicht, zu jemandem kommen und zu sagen, hey, pass auf, du fängst an zu sündigen. Also das, was du da machst, ist wirklich Sünde. Du gleitest vom Weg ab. Weil du weißt schon, wie er reagieren wird. Er ist sauer. Man denkt ja sofort, ja, denkst du, bist du etwa perfekt? Du, über mich können wir auch reden, aber es geht gerade um dich. Wir wollen sofort auf etwas anderes ableiten, aber bloß nicht diese Tatsache, diese Wahrheit, dass ich sündige. Dass mein Leben eigentlich nichts von Christus zeugt, ist nur leeres Wort, was da ist. Eigentlich, wenn Jesus in mein Leben schaut und sieht, eigentlich mein Leben ist wirklich schon lange fern von Jesus. Ich habe alles schon verloren. Ich bin voll in meinem Leben, voll im Alltag. Ich bin total mit meinen Sorgen beladen und Christus ist nur so mal. Aber einen Freund, der das sieht und zu dir kommt, die Bibel sagt, das ist ein Freund. Die Schläge eines Freundes. Das ist ein wahrer Freund und so ein Freund ist äußerst wichtig. Wichtig sind auch die Freunde, die weise sind, die nicht einfach lehren, was ich schon immer geglaubt habe oder glauben will. Oh, guck mal, der lehrt irgendwie anders, als ich denke. Oh, der lehrt gerade gut. So sehe ich auch. Mann, lass uns mal zusammen Tee trinken. Sei bitte nicht blind. Nur weil du schon immer geglaubt hast, die Pharisäer haben auch schon ihr Leben lang geglaubt. Dann kommt Nikodemus zu Jesus und sagt, hey, wie kommen wir? Jesus sagt, wenn du nicht wiedergeboren wirst, kommst du nicht. Wie soll ich wiedergeboren werden? Soll ich wieder einkehren? Nein, sagt er. Wasser und Geist. Wenn das nicht passiert, kommst du nicht in den Himmel. Und er sagt, du bist ein Lehrer Israels und du weißt es nicht. Ein Mann, der voll gelehrt hat, wusste es nicht. Heute meinen wir, wenn jemand schon 30 Jahre im Glauben, der weiß es definitiv alles. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Du kannst 50 Jahre im Glauben sein, immer noch im Stand von einem Baby sein. Deshalb ist es wichtig zu sehen, nicht nur der da schön redet. Für mich gilt das als erstes. Ich will nicht einfach hier in der Kanzel schön ausgearbeitete Predigt halten und dann später, schön André, das war echt gut, will ich überhaupt nicht. Was ich will, dass ich dabei bin, wenn Jesus kommt. Ich will wirklich, dass auf meinem Grabstein eingemeißelt wird, der Mann hat stark abgeschlossen. Er hat es nie vermasselt. Dass meine Kinder genau so sagen können, mein Papa war ein Nachfolger. Dass meine Frau sagen kann, meine Töchter, ich wünsche euch einen Mann, wie mein Mann ist, der zum Christus führt. Das ist mein Wunsch. Und das bringe ich meinen Kindern tagtäglich. Was bedeutet zu leben? In Enthaltsamkeit, in Bereitschaft zu sterben, in Bereitschaft zu leiden für Christus. Und gute Freunde dabei zu haben, ist äußerst wichtig, die dazu kommen und dich korrigieren können. Such dir solche Freunde. Wenn Paulus in damaligem Leben es konnte, dann du erst recht. Wenn ich Paulus' Leben anschaue, explodiert mein Verstand. Es ist nicht einfach für mich, ihr Lieben. Das ist wirklich, jeden Tag für mich ist eine Herausforderung, um es zu meistern, um wirklich am Ball zu bleiben und nicht zu vernachlässigen, das Wichtigste. Paulus aber in damaliger Leben, wie er schreibt, ich habe gearbeitet, Tag und Nacht, um niemanden euch zu Last zu fallen, und dabei predigte ich euch das Evangelium. Paulus in so einem Leben wie damals, ohne Auto, ohne diesen Komfort, ohne Haus, er sagt auch hier, ich habe es gelernt. Er sagt, denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus, ja. Aber Vers 11, nicht wegen des Mangels sage ich das. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Auch Paulus musste lernen, in jede Lage zufrieden zu sein. Er hat so gelebt. Er hat gepredigt, gereist. Er wurde geschlagen, verfolgt, gesteinigt und viel mehr. Die Palette ist groß. Er jagte diesem Ziel nach. Wir in diesem Leben, im Ernst, meint ihr, Paulus bekam die Rente? Hatte Paulus Rente, ihr Lieben? Hatte Paulus Arbeitslosengeld? Hatte Paulus Krankenversicherung? Hatte Paulus ein Fahrzeug? Hatte Paulus zig Bibeln? Taschenbibel vielleicht? Hatte Paulus vielleicht orthopädische Schuhe? Gehhilfe? Hört auf. Wir haben gar keine Ausreden. Wir haben einfach keine. Wir können genau das Gleiche leisten wie Paulus. Und theoretisch sollten auch noch mehr. Die Frage ist nur, was willst du? Was ist dein Ziel? Wofür hast du dich entschieden? Und was unternimmst du persönlich, um dein Ziel zu erreichen? Bist du wirklich bereit? Das wünsche ich dir, dass du herausfindest, was dein Ziel ist und wie du zu diesem Ziel kommst. Der Herr segne uns. Amen.